SRF 2 Kultur.
Sie hören die Sendung Reflexe auf SRF 2 Kultur. Mein Name Lucia Stettler. Unsäglich und unbeschreiblich sei das Elend in den syrischen Flüchtlingslagern, lesen wir täglich in den Medien. Wir sind sprachlos, uns fehlen die Worte, betonen Politiker, wenn sie aus Krisengebieten zurückkommen. Längst haben wir uns an diesen unpräzisen Jargon gewöhnt und hinterfragen ihn auch kaum. Anders mein heutiger Gast, die Publizistin und Kriegsreporterin Caroline Emke. In ihrem jüngsten Buch «Weil es sagbar ist», entlarvt sie den Schaden, den solche Worthülsen anrichten. Caroline Emke, herzlich willkommen hier im ARD-Studio in Berlin.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Seit nunmehr 15 Jahren sind Sie an vielen Brennpunkten dieser Welt unterwegs, zum Beispiel in Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Irak, Kolumbien, Libanon und immer wieder im Nahen Osten, vor allem auch in Israel und im Gazastreifen. Früher waren Sie festangestellt beim Spiegel, heute arbeiten Sie für verschiedene Medien, unter anderem regelmäßig für die Zeit. Und vor diesem Erfahrungshintergrund ist eben auch dieses Buch entstanden, über das wir heute diskutieren. Darin plädieren Sie für das Erzählen trotz allem. Was hat Sie motiviert, sich derart vehement gegen diese Floskeln vom Unsäglichen und Unbeschreiblichen zur Wehr zu setzen?
Ich glaube, was mich bewegt hat, waren die Opfer von Gewalt selbst. Ich bin das allererste Mal 1999 in einem Krisengebiet gewesen, als der Kosovo-Krieg begann. Und ich war in Nordalbanien in Flüchtlingslagern, habe sehr, sehr viele Menschen dort getroffen, die vertrieben worden waren, die Opfer von vorher schon struktureller Gewalt und dann aber eben auch physischer Gewalt geworden waren. Und was mir sofort damals auffiel, war, dass sie eben überhaupt nicht vom Unaussprechlichen sprachen und auch gar nicht, wie ich vielleicht erwartet hätte, so überwältigt von Schmerz waren, dass sie schwiegen, sondern sie flehten nach gerade darum, dass man ihre Geschichten anhören mögen. Sie wollten erzählen, sie wollten auch jemanden finden, der ihnen zuhört und sie, ich glaube, letztlich darin eben auch als Mensch wieder bestätigt. Und das, glaube ich, war genau das, was sie sozusagen existenziell vorher vermisst haben. Das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht auch Menschen gibt, die sagen, im Moment kann ich nicht sprechen oder ich brauche Zeit. Aber ich sage, wir als sozusagen Gesellschaft, die eigentlich zuhören sollten, die eigentlich einen gesellschaftlichen Raum stellen sollten, damit diese Erfahrungen gehört werden können, wir sollten nicht vom Unaussprechlichen sprechen.
Letztendlich entlarven Sie ja solche Worte als, dass Sie gar keine Empathie auslösen. Sie lösen ja gar nichts aus bei uns.
Ich glaube, das ist ein bisschen einfach ein Schutzschild, ein rhetorisches oder ein psychologisches Schutzschild, um sich nicht mit den Dingen zu befassen, die schmerzlich wären. Es ist so ein Platzhalter dafür, dass man entweder sich dieses Leid, über das man nicht sprechen können will, sozusagen sich nicht vorstellen möchte. Also wir verwenden diese Floskeln, also wir die Verschonten, wir die Ungeprügelten, wir diejenigen, die nicht solche Erfahrungen mit Leid haben. Wenn wir Anteil nehmen wollen, sprechen dann eben von diesem unbeschreiblichen, unsäglichen. Und ich glaube, es ist manchmal einfach nur ein bisschen Gleichgültigkeit. Manchmal ist es nur die Simulation von Mitgefühl. Manchmal ist es vielleicht wirklich in der Tat eine Überforderung, sich diesen Fragen und diesem Leid zu stellen. Aber ich glaube eben, wir als Gesellschaft müssen uns dem stellen. Ich glaube, wir müssen uns dieses Leid der anderen vorstellen, denn ansonsten lassen wir diejenigen, die solche Erfahrungen gemacht haben, ein zweites Mal allein mit diesen Erfahrungen. Insofern, glaube ich, lohnt es sich, sich ein bisschen anzustrengen. Und vielleicht klingt das holprig und vielleicht klingt es ein bisschen schwerfällig, aber ich glaube, es ist beschreibbar, was in solchen Gegenden geschieht.
Es ist ja interessant. Gleichzeitig sagt man immer, wir leben in einer Zeit, in der alles gezeigt wird in den Medien, in dem überhaupt kein Respekt mehr, auch vor allem jetzt, was das Bild anbelangt, den Opfern gegenüber eben kaum noch vorhanden ist. Das tönt vordergründig fast ein bisschen wie ein Widerspruch, wenn man sagen würde, man benennt es nicht.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Und ich glaube in der Tat, man muss unterscheiden zwischen Bildern und der Frage der Zumutung, also das ist ja im Grunde genommen die Frage, ja, wie viel von diesen Wirklichkeiten in Gegenden der Gewalt sind sozusagen zumutbar für hiesige Gesellschaften. Und da würde ich auch sagen, in der Tat, was Bildsprache angeht, gibt es eine zunehmende Enthemmung. Das wird sehr, sehr viel gezeigt an Grausamkeiten. Ich glaube, dass das auf Texte nicht zutrifft. Ich habe den Eindruck, dass es in Texten im Grunde genommen sehr viel schamhafter zugeht, sehr viel rücksichtsvoller, vielleicht auch sozusagen gehemmter. Also dass man auch selber, wenn man als Beobachterin unterwegs ist oder als Zeugin unterwegs ist oder eben als Reporterin unterwegs ist, selber auch sich scheut, auszubuchstabieren, was irgendwo geschieht. Ich muss mich auch selber anstrengen, also es kostet mich auch Kraft, das zu tun. Und doch würde ich eben eher dafür plädieren, dass man in den Bildern eine etwas größere, ich würde nicht sagen Zurückhaltung, aber vielleicht Verschiebung statthaben lässt, also dass man sozusagen eher auf ja Kleinigkeiten schaut, an denen auch das Leid der Bevölkerung ablesbar ist und dafür aber im Text, ich würde jetzt nicht gerade sagen dramatisieren sollte, aber doch etwas präziser und etwas genauer und schonungsloser die Wirklichkeit eines Krieges abbilden sollte.
Ja, weil ich denke, viele sind natürlich diesen Bildern gegenüber auch schon immun.
Das ist richtig, aber ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben. Ich bin bei dem letzten Gaza-Krieg im Gazastreifen gewesen. Ich bin im Krankenhaus von Gaza-Stadt, Shifa-Krankenhaus gewesen und habe dort in den verschiedenen Zimmern Brandwundenopfer gesehen. Ich hatte einen Fotograf dabei, der auch fotografiert hat, während Verbandswechsel von Brandwundenopfern stattfanden. Das ist mit das Grauenhafteste, was ich je in meinem Leben irgendwo mit habe ansehen müssen. Und ich habe dann eben Notizen gemacht dabei. Und es war uns beiden sofort klar, dass es noch nicht einmal Sinn machte, diese Fotos zur Redaktion zu schicken, weil sie undruckbar waren. Weil es derart schockierend gewesen wäre, für normale Leserinnen und Leser in Europa zu sehen, wie diese Beine dann eben aussehen von Brandwundenopfern. Und ich habe mich in dem Fall aber entschieden, das mal zu beschreiben, also was da eigentlich geschieht, wenn Verband dann irgendwie abgezogen wird und wenn es keine wirklichen Medikamente gibt und nicht ausreichend Betäubungsmittel. Und habe sofort einen Anruf der Redaktion bekommen, wie gesagt, ohne die Bilder, also nur die sozusagen wortreiche Beschreibung eines Verbandswechsels in einem solchen Krankenhaus. Und es hat sofort ein Redakteur gesagt, es ist unerträglich, man könne das nicht lesen und ob man das irgendwie etwas einkürzen könnte. Und ihm sei dabei schlecht geworden, also nur bei der Lektüre. Und dann habe ich ja gesagt, ja, da müsst ihr jetzt durch. Ich will sagen, also ich glaube, es kann sein in der Tat, dass bei Bildern durch ja, die Vervielfältigung eben auch sozusagen von solchen horrenden Bildern es eine gewisse Abstumpfung gibt. Ich glaube, dass das bei Texten nicht der Fall ist. Andererseits, ich weiß natürlich auch nicht, wie viele Menschen dann solche Texte zu Ende lesen. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht beschreibe ich sowas in guter Absicht und dann steigen die Leute aus und sagen, das wollen sie auch nicht weiterlesen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das weiß ich nicht.
Ja gut, aber die Alternative wäre dann eben wieder, sich ein bisschen zu verstecken hinter etwas weniger genauen Beschreibungen. Ich meine, die Leute zwingen es zu lesen, kann man nicht.
Ja, also es ist zumindest, würde ich sagen, dass es gibt ja sozusagen diese herkömmliche Medienkritik, die davon ausgeht, Medien generell, aber insbesondere Kriegsreporter, Reporterinnen und Reporter neigten zur Dramatisierung und es würde sozusagen immer die schlimmsten Beispiele gebracht. Da würde ich sagen, davon kann keine Rede sein. Also aus meiner Erfahrung ist alles, was ich in Kriegsgebieten gesehen habe, so viel schlimmer als alles das, was hier ankommt. Also es ist weniger sozusagen ein Vergrößerungsapparat als ein Filter, durch den also eine in irgendeiner Weise modifizierte, übersetzte Form nur hier aufscheint.
Sie analysieren das ja sehr genau, Caroline Emke, was eben mit Opfern in solchen Krisen und Kriegsgebieten passiert, welche traumatischen Erfahrungen da gemacht werden und vor allem, was es dann eben als Konsequenz heißt, wenn sie nicht darüber reden können, wenn man das wie nicht richtig zur Kenntnis nimmt, da erfolgt eine doppelte und dreifache Bestrafung, weil man ja dann auch noch die Täter schützt, wenn man nicht darüber spricht. Ich kann mir vorstellen, Caroline Emke, als Sie 1999 als Kriegsreporterin begannen, standen Sie wahrscheinlich noch an einem ganz anderen Punkt im Leben. Können Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz erinnern?
Ja, sehr gut. War in der Tat, wie Sie sagen, 1999. Ich war festangestellte Redakteurin im Deutschland-Ressort beim Spiegel. Das ist insofern wichtig, weil ich fürs Kosovo überhaupt gar nicht zuständig war, sondern ich war eigentlich zuständig für, ja, ich würde mal sagen, schwerpunktmäßig Einwanderungspolitik und Asylrecht und auf der anderen Seite dann auch also Rechtsextremismus und Rassismus. Und habe einfach, wie alle anderen Zuschauer, auch diese Bilder aus dem Kosovo gesehen, wie diese Menschen flohen aus dem Kosovo nach Mazedonien und Albanien. Und man muss eben sagen, ich bin 1967 geboren. Also das war auch der erste Krieg, also wenn man jetzt nicht Bosnien schon zählt, sozusagen in Europa, den ich überhaupt so in der Nähe erlebt habe. Dann auch natürlich der erste Krieg, den ich als Journalistin, also als jemand, die sich dann auch verpflichtet fühlt, etwas zu tun und also in irgendeiner Weise mich ins Verhältnis dazu zu setzen, erlebt habe. Und insofern habe ich mich dann spontan einfach freiwillig gemeldet. Es meldeten sich auch noch drei, glaube ich, andere Kolleginnen und Kollegen. Lustigerweise alle nicht aus dem Auslandsressort, sondern einfach Leute, die das Gefühl hatten, sie müssen dahin, sie wollen dahin. Und ich würde heute sagen, ich hatte keinen blassen Schimmer, was mich erwartete, sondern also ich würde mal sagen, ich war froh, dass ich gute Schuhe dabei hatte. Also ich würde sagen, ich war schlecht ausgestattet, schlecht vorbereitet. Vielleicht würde ich jetzt auch heute sagen, man kann auch gar nicht richtig vorbereitet werden auf das, was man dann da erlebt. Und ja gut, ich war jetzt auch noch jünger, aber dann erinnere ich sehr genau, wie wir da im Norden Albaniens dann nach einer abenteuerlichen Autofahrt ankamen und es gab gar keine Hotels in dem Ort, also wo man hätte absteigen können. Und ich weiß, dass wir in so einem mehrstöckigen Gebäude einfach eine Familie ihr eigenes Schlafzimmer räumte, damit wir, also ich und ein Kollege, den ich so gut vorher dann nun wiederum auch nicht kannte, dann also irgendwie 2 Wochen lang da in deren Haus sozusagen wohnten. Und ich glaube, das Überwältigendste, was mir sehr früh sehr, sehr stark als Gefühl so blieb, war, mit welcher Großzügigkeit und mit welcher wahnsinnigen Gastfreundschaft diese Leute, die da gar nichts hatten, mit denen man sich auch nicht richtig verständigen konnte, außer eben über einen Übersetzer, nicht nur uns jetzt als Journalisten behandelten, sondern eben auch diese kosovo-albanischen Flüchtlinge, die da überall irgendwohin quartiert wurden. Also ich würde sagen, neben dem Entsetzen über die Gewalt, von der wir dann natürlich immer aus den einzelnen Gesprächen erfuhren mit diesen Vertriebenen, ist mir eigentlich wirklich gleichzeitig diese Großherzigkeit aufgefallen. Und als ich dann da vor Ort war in Albanien, also erst, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube erst 2,5 Wochen oder 4 Wochen, weiß ich nicht mehr genau, wie lange ich beim ersten Aufenthalt da war. Danach war eigentlich dann auch schon klar, dass ich nichts anderes mehr machen wollte.
Haben Sie denn damals, können Sie sich erinnern, zuweilen auch noch solche Floskeln gebraucht wie unsäglich oder unvorstellbar?
Doch, bestimmt. Ich glaube auch, also natürlich würden die mir auch Also unbeschreiblich würde mir sozusagen hoffentlich nicht mehr rausrutschen. Aber natürlich, also natürlich dieses Gefühl von Überwältigung. Man muss schon auch sagen, von Herausforderung und auch Verunsicherung auf allen Ebenen. Es geht ja nicht nur darum, dass man jeden Tag etwas hört oder erlebt, von dem man sich als sozusagen normaler Mensch nicht wünscht, dass es stimmt. Also jeden Tag hörst du von Gräueltaten oder von Gewalttaten oder von einfach Ungerechtigkeiten, bei denen sich alles in der eigenen sozusagen moralischen Sozialisation dagegen wehrt, dass das sein kann. Du willst diese Geschichten nicht glauben. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es ist auch eine permanente, im Grunde genommen optische Überforderung. Also wenn wir jetzt an diesem Beispiel von diesem allerersten Kriegsgebiet bleiben, oder in dem Fall war es ja nur ein Flüchtlingsgebiet, also eine Krisenregion in Nordalbanien, also als wir hinkamen, gab es noch gar kein Flüchtlingslager in dem Sinne. Es gab keine professionellen NGOs, die da schon Zelte aufbauten. Es waren einfach zigtausende von Flüchtlingen, die einfach über die Grenze kamen mit dem, was sie hatten oder nicht mehr hatten. Die verwundet oder nicht verwundet waren und die einfach im Grunde genommen auf dem Boden oder auf ein freies Feld sanken. Es gab auch gar nicht genug Gräber oder Friedhöfe oder Särge für die Menschen da. Und das heißt, jenseits von dem, was einem vielleicht moralisch oder psychisch überfordert in solchen Situationen, ist man ehrlich gesagt auch optisch überfordert. Also es passieren dauernd Dinge, die man so noch nie gesehen hat. Und insofern, ich will auf gar keinen Fall sagen, dass es leicht sei, weder das zu verstehen oder begreifen, noch es in Worte zu fassen. Um Gottes Willen, nicht schon gar nicht für diejenigen, die jetzt wirklich selbst betroffen sind. Ich spreche ja immer aus der Perspektive einer, die eben nicht selbst betroffen ist, sondern die über andere spricht. Und natürlich muss man auch sagen, diejenigen, die man da interviewt oder trifft oder spricht, erzählen natürlich auch nicht linear, sondern die springen rückwärts und vorwärts und sie lassen Sachen aus. Meistens lassen sie die Sachen aus, die ihnen selbst schwerfallen zu erzählen. Man ist auch von dem, was man hört, beständig verunsichert und irritiert und versteht es nicht richtig, weil man eben Bausteine fehlen, weil man eben sagen muss, Menschen sind dann so traumatisiert oder auch erschöpft und körperlich überfordert, dass man also tatsächlich auch sich verabschieden muss von allen Konventionen und Erwartungen, die wir hierzulande stellen, darin, wie eine Geschichte klingen soll oder wie logisch sie klingen soll oder wie wahrscheinlich sie klingen soll. Und das heißt, natürlich bin ich also auf dieser ersten Reise und auch auf allen späteren Reisen immer auch an die eigenen Grenzen dessen gekommen, was ich verstehe oder begreife, aber natürlich auch dessen, was ich elegant oder gut oder verstehbar in Worte übersetzen kann. Insofern, ich verstehe natürlich die Quelle dafür, dass man sagt, das ist unbeschreiblich. Mhm. Jorge Semprún hat mal gesagt, also der Überlebende aus Buchenwald, hat mal gesagt, es ist alles beschreiblich, man muss sich halt nur anstrengen, ja, und eben ein Wort an das andere aneinanderreihen. Und um es mal nüchtern zu sagen, letztlich dafür werde ich auch bezahlt.
Sie haben jetzt gerade nämlich den Kern erwähnt. Sie sagen, da kommt man an Grenzen. Und Sie analysieren ja sehr gut in Ihrem Buch, weil es sagbar ist, was eben genau mit diesen Opfern passiert. Die haben ja genau eine solche extreme Erfahrung gemacht. Sie sagen es ja auch schön, diese Menschen sind aus der Welt gefallen. Und genau deshalb ist es ja eben so wichtig, dass man ihnen zuhört.
Ja, das Interessante ist, das ist in der Tat genau, was ich versuche in dem Buch. Also das Buch handelt in dem Sinne jetzt viel weniger von Berichterstattern oder Zeugen, sondern es handelt tatsächlich von dem, was Opfer von Gewalt selber beschrieben haben über diese Erfahrungen und was sie selbst analysiert haben, was Gewalt mit ihnen macht. Also Simone Weil sagt irgendwo, Gewalt macht aus Menschen ein Ding. Also man verliert den eigenen Namen oftmals, man wird auf eine Nummer reduziert, man wird überhaupt gar nicht mehr als Gegenüber eines Gesprächs wahrgenommen, ist nur noch Befehlsempfänger. Also jede Subjektivität wird genommen in solchen, also Lagern oder Gefängnissen oder in solchen eben Orten der extremen Entrechtung. Und das, was mich interessiert hat, war herauszufinden, nicht nur, was eben Gewalt mit Menschen macht und was sie zerstört. Und es wird ja oftmals suggeriert, es zerstört die Sprachfähigkeit, es zerstört die Möglichkeit, diese Erfahrungen zu beschreiben. Ich würde eben inzwischen eher denken, ich bin gar nicht so ganz sicher, ob das so ist und ob nicht eher Gewalt etwas zerstört, was Jean-Marie das Weltvertrauen nennt. Also Jean-Marie beschreibt an einer Stelle, wie er gefoltert worden ist und er sagt, ja, ich weiß gar nicht, was mit dem ersten Schlag, der auf einen niedergeht, eigentlich verloren geht. Also manche Menschen sprechen von der Würde, die da verloren ginge und er bestreitet das eigentlich, sagt, ich weiß gar nicht genau, was Würde sein soll, aber das, was ich ganz sicher bin, was verloren geht mit dem ersten Schlag, ist das Weltvertrauen. Und das ist insofern interessant, weil wenn es gar nicht etwas im Opfer allein zerstört, sondern in der Beziehung der Opfer zu anderen zerstört wird, dann sind die anderen aber auch mitverantwortlich zu versuchen, diese Sorte von Vertrauen wiederherzustellen.
Sie sagen ja eben auch, dass wenn diese Menschen eben ein Gegenüber haben, dem sie das erzählen können, dann werden sie vom Objekt wieder zum Subjekt. Und da sind sie eben als Unversehrte vielleicht eben auch diejenige, die quasi für die Gesellschaft dasteht und wieder versucht, dieses Weltvertrauen, wie Sie gesagt haben, aufzubauen. Also Sie sind eben nicht nur da als Kriegsreporterin, um den Verschonten zu sagen, wie das jetzt da im Kosovo oder im Nahen Osten aussieht, sondern Sie sind eben auch da, so verstehe ich Ihre Ethik oder Ihr Selbstverständnis als Kriegsreporterin, diesen Menschen irgendwie
ein Gegenüber zu sein. Also ich würde sagen, das würde ich sagen, ist jetzt die große Lernerfahrung meines eigenen Lebens in diesem Beruf. Als ich anfing, auf Reisen zu gehen, hatte ich immer noch die Vorstellung, ja, also ich kann mit meinen Texten sozusagen Und dann lesen Leute das. Ja, da war der Adressat, war immer die hiesige Öffentlichkeit in Europa, die diese Texte liest und die Anteil nehmen sollte. Ich weiß gar nicht, ob sie handeln sollten, aber sie sollten zumindest nicht sich sozusagen in der Unschuld des Nichtwissens wähnen, sondern ich wollte schon, dass sie sich befassen und eben Anteil nehmen. Und da war eben wirklich die Blickrichtung des eigenen Arbeitens war die hiesige Gemeinschaft. Und das würde ich schon sagen, hat sich ganz, ganz stark gewandelt. Also nicht nur, weil man mit den Jahren dann feststellt, es interessiert sich kein Schwein für die Gegenden, in die man irgendwie reist. Da bin ich, glaube ich, einerseits nüchterner geworden, was die eigene Wirkungsmöglichkeit angeht. Aber das andere ist, dass ich auch sagen würde, ich habe inzwischen auch ein sehr, sehr viel stärkeres Gefühl für in der Tat, wie Sie das beschreiben, die ethische Aufgabe des Dasitzens und im Grunde genommen ist es eine Form von Rehumanisierung. Also man sitzt gegenüber von Menschen, die komplett negiert wurden, die nichts zählen, die eingesperrt oder ausgesperrt worden sind, die vertrieben worden sind und die eben erlebt haben, dass sie im Grunde genommen aus einer Weltgemeinschaft, wenn man so will, oder aus einer Humanitas ausgeschlossen wurden. Und das würde ich inzwischen sagen, ist der viel entscheidendere, ob ich darüber, also ich will nicht gerade sagen, man muss nicht mehr darüber schreiben, natürlich muss man auch darüber schreiben, aber ich glaube, überhaupt nur da zu sitzen und zu sagen, ja, was dir widerfahren ist, ist Unrecht. Es klingt banal und ich will mich da auch gar nicht überhöhen. Aber ich nehme diesen Teil meiner Arbeit zumindest inzwischen sehr viel wichtiger als früher.
Sie formulieren in Ihrem Buch auch eben, was es braucht, dass eine solche Zeugenschaft gelingt.
Ja, es ist immer ein bisschen die Frage, ob man von dieser 1-zu-1-Situation spricht. Also ich als Reporterin vor Ort, die ich mit Menschen spreche, da gibt es sicherlich Bedingungen dafür, dass das gelingen kann. Und das andere ist, was wir als Gesellschaften vielleicht herstellen müssen, damit so etwas gelingen kann. Da würde ich schon sagen, dass es natürlich ein Anerkenntnis braucht, überhaupt, dass Verbrechen geschehen sind. Ich glaube, es braucht auch einen Rahmen, in dem Menschen geschützt werden. Also ich habe in dem Buch auch ein ganzes Kapitel oder einen ganzen Abschnitt über einen Prozess in Den Haag, der verhandelt worden ist, bei dem es um Vergewaltigung von Frauen ging in einem Ort, der Foča hieß. Und natürlich für diese Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, war es schon entscheidend zu wissen, dass wenn sie dort aussagen, möglicherweise die Täter auch tatsächlich bestraft werden. Und das heißt, ich glaube schon, man kann auch natürlich gesellschaftliche Rahmenbedingungen stellen. Man kann auch zeigen, dass man über Generationen hinweg Interesse hat an diesen Geschichten. Und ja, ich glaube auch, den Opfern sozusagen ihren eigenen Rhythmus lässt, ihre eigene Zeitlichkeit lässt, ihre eigene Sprache lässt und nicht sofort erwartet, dass sie vielleicht unaufgeregt klingen oder dass sie schnell sprechen oder linear.
Caroline Nemke, wenn Sie auf Ihre 15 Jahre in all diesen Krisengebieten zurückschauen. Man spürt, Sie sind mit vollem Engagement dabei. Sie haben auch eben viel gelernt in dieser Zeit. Wie haben Sie persönlich diese Erfahrungen geprägt? Was glauben Sie, sind Sie härter geworden oder durchlässiger?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, einerseits bin ich sehr viel weicher geworden darin, dass ich eben auch gelernt habe, unter Umständen Menschen nah an mir dran. Also ich reise immer mit demselben Fotografen seit 15 Jahren, Sebastian Bolesch. Hätte nie gedacht, dass ich in der Lage wäre, mit irgendjemandem auf engstem Raum so nah unter wirklich extrem anstrengenden, unter natürlich auch unhygienischen Bedingungen so nah zusammen zu sein, ohne dass man sich an die Gurgel geht oder ohne dass ich ja Raum zum Rückzug bräuchte oder so. Also ich glaube, einerseits bin ich sehr viel sozialer geworden, als ich es mir selber zugetraut hätte. Ich glaube, ich bin auch wahnsinnig glücklich darüber, eine Tätigkeit gefunden zu haben, bei der ich glaube, dass das, was ich kann, echt gebraucht wird. Das klingt jetzt komisch, aber also sozusagen, ich kann ganz viele Sachen nicht und ich bin auch in ganz vielen Bereichen im Journalismus, wäre ich überhaupt zu nichts nutze. Und da habe ich das Gefühl, werden wirklich lauter Sachen abgefragt von mir, die ich tatsächlich auch kann und die aber eben dann auch den anderen was nutzen. Also wo man das Gefühl, man tut jetzt da auch denen wohl so. Und es gibt aber natürlich auch Bereiche, in denen Ihre Frage zutrifft, dass ich härter geworden bin. Also ich glaube immer, wenn man dann zurückkommt aus so einer Gegend, mein Fotograf Sebastian Bodisch sagt immer, ja, wir bräuchten eigentlich so eine Quarantäne. Also es bräuchte so eine Phase so von 2-3 Wochen, die man dann wieder in Deutschland ist, wo man anderen Menschen nicht zugemutet wird, weil man so etwas verroter ist oder... Ja, ich bin dann auch unduldsamer. Also ich finde dann, also wenn Menschen hier irgendwie egozentrisch oder rücksichtslos sind oder so, merke das dann, also wie ich auch sehr viel schneller aufbrausend oder einfach verärgert sein kann. Also da gibt es, glaube ich, eine gewisse Härte. Aber ich meine, vielleicht ja, bildet man sich das ein oder man redet sich es auch schön. Und vielleicht müssten Sie meine Freunde fragen, ob die sagen, boah, die ist total hart geworden. Also in der in der Eigenwahrnehmung glaube ich eigentlich nicht. Ich würde eher sagen, milder und zugewandter anderen als vorher.
Caroline Nemke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen weiterhin so viel Kraft, quasi immer diesen Schmerzen sich da auszusetzen und eben den Menschen zugewandt zu sein. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Das war Reflexe mit der Publizistin und Kriegsreporterin Caroline Nemke. Wir sprachen über das Erzählen trotz allem. Anlass für dieses Gespräch gab uns ihr jüngstes Buch, weil es sagbar ist, Überzeugenschaft und Gerechtigkeit, erschienen im S. Fischer Verlag. Diese Sendung wiederholen wir heute Abend ab 22 Uhr wieder hier auf SRF 2 Kultur. Redaktion und Moderation Lucia Stettler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.